willkommen zum Eisbrecher-Podcast von Tamedia, der ersten Folge vor einer neuen Saison.
Mein Name ist Christian Kapp.
Und unser erster Gast ist jemand, der das Eishockey in der Schweiz in vielen Jahren sehr geprägt hat, in diversen Funktionen. Er hat zum Beispiel 2004 den Swiss Hockey Award für Verdienst um Schweizer Eishockey gewonnen. Im Moment ist er unter anderem für den Spielplan zuständig. Und das ist vor der sogenannten Corona-Saison ja, wie eine Geschichte für sich gewesen. Wir werden auch über das ausführlich reden. Willkommen beim Eisbrecher, Willi Vöcklin.
Guten Morgen.
Spielplan. Du bist schon als Weile zuständig für das. Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Spielplan, wie das abgegangen ist, den du erstellt hast für die Nazia?
Ja, das kann mich noch erinnern. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob ich schon mit 28 Runden angefangen habe oder mit 36. Ich glaube, es waren 36. Also gehen wir nicht weiter zurück, als wir noch 36 Runden gespielt haben.
Wann ist das?
Das war, ich habe es übernommen, am 94, 95 in dieser Saison. Und dann haben wir, wie gesagt, erst 36 Runden gespielt und dann sind nur, am Anfang waren nur 10 Mannschaften gewesen, oder weiter vorher sogar nur 8. Aber mit 10 Mannschaften habe ich angefangen.
Es war noch nicht so komplex damals wie heute.
Ja. Nein, Sperrdaten hat man praktisch nicht gekannt. Man hat nicht gewusst, was Sperrdaten sind. Man hat eigentlich praktisch keine Sperrdaten gehabt. Also man hat jede Runde mit Vollbestand von der Mannschaft gespielt. Und, aber wenn ich heute, wenn ich Kommunikationsmittel anschaue von damals und heute, sind das natürlich Wahnsinnswelten. Da haben wir noch das Zeug hin und her gefaxet. Und das wäre heute alles unvorstellbar.
Kannst du uns ein bisschen grundsätzlich durch den Prozess führen? Wenn fährt das schon an? Das fährt wahrscheinlich viel früher an, als die Leute meinen.
Das ist so. Und es ist jetzt gerade spannend. Es ist der richtige Zeitpunkt, noch, wenn wir schon für die nächste Saison denken. Aber gehen wir jetzt erst zurück in die Corona-Saison. Der Spielplan, der entsteht immer am August im Vorjahr, fangen wir an. Und dann können die Club ihre Sperrdaten eingeben. Mittlerweile sind das, wir haben ja 300 Matches im Moment. Also heuer haben wir 312, wenn wir noch die zwei Solidaritätsspielrunden haben. Und von diesen 300 Matches, ich bleibe jetzt bei 300 Mal, sind rund jedes Jahr 75 Sperrdaten. Das heisst, bei jedem vierten Match kann nicht gespielt werden, wenn er sollte gespielt werden. Sperrdaten heisst, das Hallenstadion ist besetzt, das Beispiel. Oder im Zug ist Zugermesse, wo man von den Behörden aus keine Matches haben kann, wegen der, keine Parkplätze. Und dann natürlich jetzt mit der neuen Eishalle Lausanne, die auch sehr multifunktionell ist. Dann Genf natürlich, wo auch multifunktionell ist. Und von dem her, auch Clubs, die eigene Events haben, ist das natürlich immer mehr, wie das ist, das problematisch. Und dann, wie gesagt, sind die Sperrdaten eingegeben. Und wenn die mal eingegeben sind, tun wir die Spieldaten definieren und die Sperrdaten eingeben. Und dann gehe ich zum Mathematiker, weil das wäre gar nicht machbar ohne Mathematiker. Und der Mathematiker, der kann etwa, wenn wir sagen, wir 75 Spiel-Sperrdaten haben, kann er etwa 50 lösen und 25 kann er nicht lösen, weil Mathematik eine exakte Wissenschaft ist. Und wenn wir als oberstes Kriterium zum Beispiel haben, am Wochenende kein Home-Home, also bei einer Doppelrunde, dann muss das von Hand gemacht werden. Und die 25 Match, das ist also eine rechte Challenge. Und dann gehe ich zu jedem Club. Also ich besuche jeden Club, wie sein Spielplan diskutiert, wo könnte man das Spiel, das er nicht machen kann, wo verschieben, schauen, dass der Rhythmus etwa gleich bleibt und dass auch die Ruhezeit etwa gleich bleibt. Das ist eine rechte Herausforderung und wenn das einmal fertig ist, ist schon Frühling und dann geht er für die Ligenversammlung, aber die Clubs selber haben ihren Plan und dann wird er veröffentlicht. Jetzt, wie ich vorher gesagt habe, heuer ist ein ganz spezieller Fall, weil ich bin jetzt schon dran, den Spielplan zu machen für die Saison 2021-2022. Das ist einmal eine Herausforderung, weil die Olympischen Spiele stattfinden. Und dann die grösste Herausforderung, und wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal in den fast 30 Jahren, den Spielplan mache, ist, ich muss zwei völlig unabhängige Spielpläne machen. Einen mit 12 Teams, und einen mit 13 Teams. Wir wissen ja, dass wir nächstes Jahr eventuell einen Aufsteiger haben. Wir werden kein Absteiger an der National League. Aber es könnte sein, dass jemand von der Swiss League aufsteigt. Und wenn wir dann einen Aufsteiger haben, sind wir 13 Teams. Und mit 13 Teams gibt es natürlich ganz eine andere Anzahl Spiele. Und auch die Klubs haben beschlossen, dass wir mehr werden spielen. Also es wird nächstes Jahr entweder bei 12 Spielen 52 Matches und 52 Runden sein. Aber hingegen, wenn wir 13 Teams sind, hat immer ein Spiel frei. Und dann müssen wir noch ein paar Kunstgriffe machen, kommen bis auf 58 Runden, aber nicht 58 Spiele, sondern nur auch 52 Spiele.
Und das wäre auch das Ende von den Regionalgruppen im Jahr, weil die kannst du ja mit 13 Teams ja nicht mehr.
Nein, das wäre nicht das Ende von diesen Gruppen. Es gibt eben einen gewissen Kunstgriff, den man muss machen, sonst kommt man nicht. Weil das ist ganz klar, die Club, weil alle 12 Club, oder dann, wenn es 13 sind, die wollen mehr spielen. Wir spielen, muss das immer wieder sagen, ich reg mich auf, wenn am Ende Saison steht, 50 Spiele sind 6 zu viel. Dann denke ich, ja, wir geben doch euch ein Abonnement an irgendjemand anderem, der noch nie in einem Match war, wieder das Plakat. Weil ich muss eins ganz klar, wir spielen von der A-Gruppe in der Weltmeisterschaft spielen wir immer noch am wenigsten Meisterschaftsspiel von allen Nationen. Also wenn wir das erhöhen auf 52 plus minus, dann sind wir etwa in dem, wo die grossen Nationen auch etwa haben an Anzahl von Spielen. Außer natürlich NHL, die gehen natürlich noch weiter hoch.
Was sicher auch speziell war in der jetzigen Saison, du musst ja auch mit diversen Startdaten rechnen. Es war ja nicht immer klar, dass wir jetzt im Oktober anfangen. Man hat ja davon geredet, es könnte im November oder sogar im Dezember einen Start geben. Und ich nehme an, das hätte den Spielplan ja dann auch verändert.
Ja, das ist es. Aber wie ich vorher gesagt habe, ich habe den Spielplan letztes Jahr schon gemacht. Der war im Oktober fertig. Und habe noch nicht gewusst, wir haben nicht gewusst, was...
Mit Start September.
Mit Start September. Wir haben nicht gewusst, was Corona ist. Ja, wenn ich heute zurückdenke, kann man sich das gar nicht vorstellen. Was wir einfach haben, gesehen haben, wo die ganze Corona-Geschichte gekommen ist und wir das geplant haben, dass, wie der Bundesrat gesagt hat, keine Grossveranstaltungen mehr bis am 31. August. Dann sind die Richtdaten gekommen, im Mai 1, im Juni 1, wo wir immer in der Hoffnung hatten, wir wissen jetzt mehr, wir haben nie mehr gewusst. Also wir haben dann erwarten bis am 2. September, wo der Bundesrat entschieden hat, was wir machen. Wir haben aber natürlich Eventualitäten ausgearbeitet. Ich habe Eventualitäten ausgearbeitet, was ist, wenn wir am 1. Oktober anfangen, 1. November, 1. Dezember und sogar 1. Januar. Und mittlerweile ist auch die Weltmeisterschaft im 21. ein bisschen verschoben, nach hinten verschoben worden. Das hat uns massiv geholfen. Was natürlich jetzt noch ist, die Sperrdaten, die ändern ja meistens nicht von den Klub. Das heisst also, ich habe noch bei der Eventualität auch geschaut, dass wir es relativ einfach machen können und mit die Leute sein. Und die Match, im Moment sind so eins, sind sechs Runden, dass wir die sechs Runden einfach eins zu eins rauspicken und das Ende tun. Wenn wir jetzt am 1. Oktober anfangen und dann Playoff hinterher verschieben. Und das ist eigentlich gut gelungen. Wir haben natürlich erst mit den Klubben schauen, haben die Sperrdaten oder haben die keine Sperrdaten. Was jetzt auch noch passiert ist, mittlerweile haben natürlich die Klubben viel, viel weniger Sperrdaten gehabt. Dann haben wir wieder ein Match zurückversetzen können, also Hallenstadion gar keine Events gehabt. Und jetzt zum Beispiel die Zugermesse ist abgesagt worden. Was ganz wichtig ist, die Universade, wo Zugsperrdaten geht, im Januar, die ist abgesagt worden. Dann haben wir ein Match, das man eigentlich am Anfang schon müssen verschieben musste, die hat man wieder zurück verschoben, ins Originaldatum. Und das hat uns auch viel geholfen. Zugleich auch die Absage von der Champions League Vorrunde, also von der Gruppenspiel und dann auch von der Absage von der Oktober, von den zwei Oktober-Spiel, sie abgesagt worden, das hat auch wieder eine Möglichkeit gegeben, ein Match, wo man nicht gewusst hat, wo unterzubringen, wieder zurückverschieben. Das hat uns wieder geholfen. Aber es war natürlich ein riesen Mehraufwand gewesen.
Also es ist jetzt können gut widerlegen für die, die sagen, der Willi Vögtin drückt einfach einen Knopf und dann haben wir einen Spielplan. Das, so einfach geht das nicht.
Ja, das wäre schön. Oder auch, vielleicht auch Verständnis, was ich... Es ist ja relativ einfach, Mailadressen herauszufinden. Das ist eigentlich verrückt, was ich für Mail bekomme. Dann komme ich eine Mail über, ich bin zum Beispiel ich bin Koch und sollte meine Wintersaison planen, können sie mir sagen, ob dann und dann da wo ein Spiel hat. Das kann ich, das machen wir natürlich nicht, aber... Ich hoffe natürlich auch auf Verständnis von den Klubs. Und ich bin eigentlich froh, dass ich mich gewehrt habe, einen Plan rauszugeben, der einfach völlig provisorisch war, oder? Weil man ja nicht gewusst hat, wem können wir anfangen. Und jetzt ist ein Plan draus und der Plan stimmt, plus minus. Und nicht 10 Pläne und keiner weiß mehr, was gültig ist.
Du hast es erwähnt, Doppelrunde hat man nie zwei Heimspiele. Hätte Ihnen nicht am X geholfen, wenn ihr ein bisschen das AHL-Modell auch hätten, dass zum Beispiel eine Doppelrunde der gleiche Gegner zweimal dort spielt? Genf spielt es Davos, Freitag, Samstag und das ist dann erledigt für die Saison. So Überlegungen gibt es nie.
Nein, das ist ja klar. Man muss ja noch klar festhalten, eigentlich gebe ich uns Club die Leitplanke vor. Und Club weiß das nicht. Weil natürlich im Vergleich zur AHL, wenn sie teilweise 7-8 Stunden im Bus hocken, hockt bei uns, was sagen wir, die weiteste Reise wird wahrscheinlich Genf Davos, ja, Genf Lugano.
Darum habe ich das Beispiel genommen. Ja.
Und von dem her, beim Nachwuchs mache ich das auch, aber teilweise wird selbst beim Nachwuchs wieder gesagt, ja, nein, wir wollen nicht, wir gehen noch wieder heim und wollen noch daheim, also wollen eins auswärts, eins daheim. Aber beim Nachwuchs machen wir das auch, aber in der National League ist das eigentlich kein Thema bis heute. Ich habe das schon ein paar Mal vorgebracht.
Du hast schon oft versprochen, 2 Wochen Ferien Hawaii für einen besseren Spielplan. Was muss ich dir bieten, damit du mir die 2 Wochen Ferien Hawaii zahlst?
Ja, du kannst mal von Handy anfangen, dann wirst du es nie erreichen. Es ist so komplex. Aber du darfst probieren, dann kannst du vielleicht 2 Wochen von Hawaii. Aber bis jetzt habe ich noch niemandem die Reise zahlen.
Wechseln wir zum Thema. In Eishockey, ich habe ja erwähnt, du hast diverse Funktionen im Eishockey. In Eishockey gekommen bist als Schiedsrichter. Wenn ich die Daten richtig habe, du hast schon mit 17 in Zweitliga, mit 18 schon Erstliga gepfiffen. Wie bist du zu dieser Leidenschaft gekommen? Weil die ist ja wirklich nicht jedem gegeben, zum Schiedsrichter zu sein.
Ja, das ist noch ganz spannend. Ich habe mit 16 schon in der ersten Mannschaft gespielt beim EAC Sissach. Zweitliga und immer in der Kippe zur Erstliga. Also wir haben ein Aufstiegsspiel gemacht in der Erstliga. Und wieso kommt, ich hatte eine schwere Rückenoperation mit 16. Und die war im August gewesen und ich musste pausieren bis mindestens Dezember. Und dann haben wir eine Hauptversammlung gehabt. Ich weiss nicht, ich hatte Zahnweh gehabt. Und dann musste man noch die Bussen müssen zahlen für fehlende Schiedsrichter. Und dann hat einer gesagt, der Präsident des Vereins gesagt, Herr Vögtli, du kannst doch nicht spielen bis im Dezember. Ich möchte schon nicht auf den Pfeifen, dann müssten wir keine Busse zahlen. Und ich konnte nur noch ein Ja sagen, so habe ich Zahnweh gehabt. Und dann habe ich Ja gesagt. Dann habe ich auf den Pfeifen. Das konnte ich dann können, trotz der Operation, weil das ist natürlich nicht das gleiche Engagement wie als Spieler für mich. Und dann ist das eigentlich raketenhaft aufgegangen. Alle haben das Gefühl gehabt, ich sei ein Talent. Und ich habe nur noch in der zweiten Mannschaft gespielt und im Nachwuchs. Damals noch Interjunioren. Heute vielleicht vergleichen mit der U20 Top. Und bin auch noch in einer Regionalauswahl gesehen. Dann war Köbi Köllerker auch noch dabei gesehen, Ricardo Furrer in Lies. Das war noch spannend gewesen. Und wie gesagt, dann habe ich die Karriere als Schiedsrichter angefangen. Und die bereue ich natürlich bis heute nicht.
Ich habe selbstverständlich ein bisschen im Archiv herumgesucht. Eine von meiner Lieblingsschlagzeilen, die ich gefunden habe, über die Willi Vöcklin im Panzerwagen weggefahren. Aus Ambri, glaube ich, das gesehen. Ja. 86 oder 88. Das Datum habe ich nicht recht rekonstruieren, aber
lange. Ja, das war eine von der dunkleren Seite. Ich mag mich erinnern, wie es gestern gesehen wäre. Das war die Serie, die sehr hitzig war in den Playoffs. Lugano Ambri. Und im Vormatch die Polizeigrenadier müssen ausrücken, weil es in Lugano unter Ausschreitungen geht. Also ganz schlimme Ausschreitungen. Und dann hat es geheißen, ja, jetzt, nächstes Mal auf Ambri geht, ist der Vögtin, ich bin auf Ambri. Und ich habe mich wirklich eigentlich als Schiedsrichter gut gefühlt. Und man muss immer wissen, als Schiedsrichter, es kommt kein Mensch ins Stadion wegen dem Schiedsrichter. Man geht das Spiel zum Leid. Und trotzdem haben wir eine Strategie. Weil, früher haben wir gesagt, ja, du musst das Spiel bei Null anfangen. Das ist eigentlich falsch. Ein Schiedsrichter soll eine Strategie haben, muss eine Strategie haben. Und wir haben gesagt, wir pfeifen den Match streng, konsequent. Und dann hat es halt gegen Ambri relativ hart gespielt hat dann. Und dann eine Strafe geben. Und in Ambri Strafe gegen Ambri. Das ist nicht wie New York Rangers pfeifen und 7 Strafe gegen New York Rangers, geht niemand pfeift. Dann war natürlich die Hölle los. Es sind Gegenstände auf sie gekommen und ja, wir haben nicht mehr weiterspielen und haben nach 15 Minuten dann müssen abbrechen, das gibt nach Regelbuch, und sie es putzen und dann wieder anfangen. So wieder ist es weitergegangen und es war extrem gewesen. Und Ambri hat den Match verloren. Und dann hat es natürlich geheissen, die können nicht raus. Draussen ist der ganze Mob. Dann waren wir 3 Stunden in dieser Garderobe drinnen gewesen. Wieder Polizeigrenadier sind aufgeboten mit dem Panzerwagen bis ins Stadion hinten. Dann sind wir etwa morgen um 1:30 mit der Wäsche, sind wir in den Panzerwagen rein. In diesen 2 Metern, wo wir nicht geschützt waren, ausser von der Polizeigrenadier, sind Eier, Orange und alles zu fliegen, Panzerwagen zu und weggefahren. Ja, heute muss ich lachen darüber. Aber es war eine ganz schlimme Situation gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass wir eine anständige Leistung gebracht. Aber wie gesagt, die Fosse waren dort recht erhitzt gewesen. Und natürlich Lugano gegen Ambri, das ist halt einfach das klassische Derby in der Schweiz. Und das kann man gar nicht beschreiben, wenn man das nicht selber so noch erlebt. Aber das war schon eine von der dunkleren Seiten gewesen.
Es hat sich ja noch etwas weitergezogen. Ich habe dann einen Artikel gefunden, dass ihr als Schiedsrichter eigentlich auch die WCM tun. Und du bist dazu der Sprecher von den Schiedsrichter, dass an die Medien sind, dass zu wenig, wenig Unterstützung auch bekommen in so Fällen. Was dort wiederum in René Fasel, dort mal noch Präsident für der Schweizerliga, nicht so gepasst hat. Kannst du dich an die Zeit noch erinnern?
Ja, da bist du aber ganz tief ins Archiv gegangen. Ja, ich war der Sprecher von den Schiedsrichtern. Da war bei einem anderen Schiedsrichter, das ist leider wieder. Das ist in Ambri passiert, wo sie das Auto auf die Seite gekehrt haben. Und dann haben wir Schiedsrichter gesagt, jetzt gehen wir nicht mehr, weil wir sind nicht geschützt dort unten. Und dann haben wir mit Streik gedroht. Und dann weiss ich noch, der Ivo Eusebio, der nur noch ein Präsident war, haben wir ein Meeting in Rapperswil, am neutralen Ort. Und haben dann unsere Bedingungen und unsere Forderungen gestellt, dass wir an einem neutralen Ort abgeholt werden. Nicht mit unseren Autos müssen vor die Eisbahn fahren. Und dem ist dann Stadt geworden. Und seitdem ist das so. Und jetzt ist es eigentlich ruhig. Und es ist eigentlich wunderschön in der Valascha. Wo leider, so. wo leider jetzt höher das letzte Mal. Wo man kann das letzte Mal geniessen.
Du hast auch internationale Erfahrungen en masse gesammelt. Du warst, glaube ich, der letzte Schiedsrichter gewesen, der ohne Helm pfiff hat. Und zwar auf ziemlich prominenter Bühne.
Das ist so. Ich war an der AWM in Stockholm der letzte Schiedsrichter, der ohne Helm pfiff hat. Das war im 89. Und im 90. ist die Helmpflicht eingeführt worden. Und ich war dann wieder der Erste, der mit einem Helm pfiff hat.
Unvorstellbar heute eigentlich, oder?
Ja, das ist unvorstellbar. Es gibt ja noch parallel zu Spielen. Der Trainer von Lausanne, Craig McTavish, war der letzte NHL-Spieler, der in der Saison 96-97 bei den St. Louis Blues ohne Helm gespielt hat. Und das Gleiche war ich als Schiedsrichter in der Schweiz. Ich war der letzte ohne Helm. Und dann noch schöne schwarze Haare gehabt. Jetzt sind sie halt ein bisschen grauer geworden. Haben wir die noch präsentieren. Aber wie gesagt, heute unvorstellbar ohne Helm.
Du hast in dem Fall auch in Calgary ohne Helm pfiffen.
Das ist richtig. Die Olympischen Spiele 1988 waren auch noch ohne Helm. Und ja, wie gesagt, heute kann man sich das gar nicht vorstellen, weil das Spiel ist so schnell geworden. Und wie gesagt, wenn man immer zu Boden geht oder irgendwie umgeht oder einen Zusammenstoß hat, dann sind natürlich die Folgen fatal.
Du hast mir noch mal erzählt, indirekt ganz früh sind wir als Schiedsrichter auch zuständig für quasi zu Chorenlisten, also Rapportieren von Goal und Assist.
Ja, das ist ganz spannend. Wenn ich das einmal erzähle, der heutige Schiedsrichter, die glauben die mir das gar nicht. Aber es ist schon so gewesen. Wenn man heute eine Telefonkabine sucht, findet man keine mehr. Es gibt ja keine mehr. Also ich habe schon lange keine mehr gesehen, wie alle das Handy haben. Zu unseren Zeiten haben wir, das waren ja noch Zeiten, wo zum Beispiel im Bündnerland alle 3, Chur, Arosa und Davos, National waren. Dann haben wir nach dem Match bis Mitternacht, das war der Ort, haben wir eine Telefonkabine aufsuchen. Wie gesagt, es hat noch keine Handy gegeben, muss ich das vorstellen. Dann sind wir einmal abgefahren, haben geschaut, wo ist eine Telefonkabine. Dann haben wir eine Telefonkabine, die haben wir sie halten. Dann ist der Herd ausgestiegen. Und dann haben wir eben, wie gesagt, das Matchblatt nehmen. Und dann musste ich eine Nummer wählen, die war vorgegeben. Dann in dem Matchblatt, nehmen wir zum Beispiel Davos gegen Kloten. Dann musste ich sagen, 7. Minute, Davos 1-0, Torschütz Nummer so und so, Assist Nummer so und so. 10. Minute, 2-0, Torschütz so und so. 14. Minute, Kloten, erstes Tor. unvorstellbar. Das ist noch zu der Sportinformation gegangen und von dem her hat man dann auch durch die Zeitungen gesehen, ja, Sonntagszeitung hat es dann auch noch nicht gegeben, aber auch für die Zeitungen gesehen und für die Medien, vor allem für das Fernsehen. Aber ich muss manchmal lachen, ist heute unvorstellbar.
Scorerpunkt ist gerade ein gutes Stichwort. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass unsere Scorerliste in der Schweiz endlich, muss ich sagen, korrekt ist. Deine Söhne Pascal und Nicola kümmern sich unter anderem oder vor allem darum, dass sie die Goal nochmal anschauen, das Video, weil es ist ja immer noch so am Match selber passieren, ja, das ist ja in jeder Liga so diverse Fehler und sie korrigieren sie danach. Ich glaube, viele wissen das gerne nicht und haben das Gefühl, immer wenn ein Match falsch ausgerufen wird, x Fehler, aber das ist nicht mehr so.
Nein, das ist nicht mehr so, das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Und wie gesagt, noch eins zurückzukommen, ich könnte jetzt spielen, also, das ist, Mac Parlan war das Beispiel, ein Spieler, der ist einem hinten reingefahren und hat noch gesagt, ja, der hat noch den zweiten Assist gegeben, oder der Serge Martel mit der Nummer 9, der ist einem hinten reingefahren und hat gesagt, neuf, oder? Dass er auch noch Assist kommt, das ist heute fertig, das, die Spieler wissen es jetzt auch, es hat aber 2-3 Jahre gebraucht, bis sie es gewusst haben, sie müssen nicht reklamieren, jedes Goal wird ja angeschaut. Und von dem her ist die Scorerliste heute ist eigentlich exakt.
Ich kann mich noch gut erinnern. Ich war dort noch bei alter Zeitung, bei der HC Davos meistens geschrieben. Und wir haben unsere eigene Scorerliste immer geführt. Ich habe dort auch jedes Goal von Davos im Video noch mal angeschaut. Irgendwann, ich weiß nicht, ob sogar von dir ein hässliches Mail vom Verband kam, ist, hör da mal auf, wie wir schreiben, die Scorerliste, stimme ich nicht.
Das ist so, ja. Da muss ich mich auch noch erinnern. Ja, gewusst, dass du immer gedacht, du könntest etwas anderes machen mit der Frenzy, oder das mal schauen.
Ich habe am Endsaison angeschaut. Ich habe auch noch nicht alles auf Computer gemacht, sondern auf die einzelnen Matchblätter geschrieben. Rate mal, wie viele Fehler, wenn alle zusammenzählt hast, allein beim HCD.
Also bevor das bevor meine Söhne das angeschaut
haben. Genau. Also man muss auch sagen, gewisse Fehler haben sich dann wieder ausgeglichen. Wenn der Anböli meint, der Match keinen bekommen hat, den er hätte sollen, hat er vielleicht im nächsten einen bekommen, den er nicht hätte sollen. Aber wenn man das als zwei Fehler nimmt, rate mal, wie viele Fehler.
Ich sage 45%.
Ich habe jetzt nicht Prozent, aber es war eine dreistellige Zahl, über 100 Fehler allein bei einem Club.
Eben, da käme ich mit 45%. Ich weiss es darum auch von der Korrektur her, die die Amateure machen. Der eine macht eine Statistik, wie viel das sind. Gewechselt haben. Das ist heute nicht mehr so schlimm wie vor etwa 10 Jahren.
Ja, also ich entdecke, ich schaue es vor allem im ZSD jetzt am XAU an, ich entdecke kaum mal einen Fehler. Und wenn, dann ist es so tricky Sachen, die man wirklich kann auch überlegen kann. Aber sicher keine falsche Goalschütze mehr, was ja so wäre ja noch geht. Wir sind jetzt ein bisschen weg vom Schiri-Thema. Ich würde noch mal gerne dort zurück, weil du bist auch als Schiedsrichter bei historischen Begegnungen gsi. Heute wäre das irgendwie nichts mehr Spezielles, aber zu dieser Zeit war das wahrscheinlich auch für einen Schiedsrichter recht speziell gewesen, ein NHL-Team gegen Sowjetstars Partien leiten.
Das ist ja so. Wenn, oder, das Highlight war schon gesehen, da die zwei Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele in Calgary. Und doch muss ich sagen, jetzt wenn ich rein von der Karriere als Schiedsrichter hätte das noch mögen toppen, dass ich eigentlich eingeladen war vom zuerst tschechischen Verband, weil Calgary Flames haben sich in Tschechien vorbereitet für die Russen NHL-Serie und dort habe ich zwei Match gepfiffen zwischen der tschechischen Nazi, stark besetzt, gegen Calgary Flames im 89, wo Calgary Flames ein Stanley Cup-Sieger waren. Beide Match in Prag, Pumpe, Kraglob voll, 14'000 im alten Stadion in Prag. Und nachher bin ich nach Moskau geflogen und konnte pfeifen den Calgary Flames gegen Krylia Moskau. Und zwei Tage später nach Riga, das war der Stall Sowjetunion, Dynamo Riga gegen die Washington Capitals, dann noch mit dem Rod Langway, auch ohne Helm. Und das war natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Und haben wir einen Haufen gebracht. Und wie gesagt, auch 1987, zwei Jahre vor diesem Spiel, durfte ich ins NHL-Camp gehen, nach Toronto. Und das sind natürlich Erlebnisse, das kann heute fast keiner mehr machen. Und das habe ich alles erleben. Und ich muss auch heute sagen, ich habe auch einen sehr guten Mentor gehabt. Also ich sage, mit dem René Fasel hat mir sicher viel geholfen. Wobei ich meine Leistung müssen bringen, sonst wäre er weg gewesen. Aber das war sicher auch ein Verdienst gewesen mit der Connection von den Russen und von der NHL von René Fasel, wo ich sicher heute sehr, sehr dankbar bin. Das habe ich nie vergessen.
Heute geht man ja so gerne so weit, treten die NHL, Nordamerikaner fast schon so arrogant auf die Olympia, ist es klar, sie spielen ja, glaube ich, spielen nur mit NHL-Schiedsrichter. Das ist unvorstellbar, dass ein Europäer da kommt und pfeifen. Wie war dort die Akzeptanz gewesen? Jetzt kommt ein Schweizer und also, auf uns, wie ein Spieler auf dich reagiert?
Also die Akzeptanz war eigentlich sehr gross gewesen, muss ich sagen, weil ich hätte jetzt nichts müssen sagen, ich hätte nicht festgestellt, dass ich das nicht akzeptiert habe. Also, aber das ist ja richtig, was du sagst. Wenn ich zum Beispiel 1987 habe ich gemerkt, die sind nicht besser als wir. Aber die haben ja unglaublich Selbstvertrauen, die Schiedsrichter. Die haben ein perverses Selbstvertrauen. Und das ist A und O als Schiedsrichter. Das nützt dir nichts, wenn du noch die Regeln so gut kennst und die nicht kannst verkaufen für mich. Und das haben die NHL. Ich sage auch von der Allgemeinbildung, sind die hinter uns. Aber was die für mich, für das Selbstvertrauen haben, das ist abartig. Und das ist das, was sie stark macht und was sie ja, fast unantastbar macht.
Das letzte Episode noch als Schiedsrichter habe ich auch aus dem Archiv ausgegraben. Du hast einmal, wir sind wieder im Tessin, Lugano, es war dort aber Serie Lugano-Bern. 89, Final. Hast du einen Spieler, der in dieser Serie war, hat bei dir gewohnt? Das war dein Neffe, der Peter Bertschi.
Ja, das ist ganz.
Du hast ihn recht reingelegt einmal.
Das war eigentlich schon der Match vorher. Da ich ja in Bern gewohnt habe ich Bern nicht pfiffen. Das ist auch etwas, was ich im 87 gelernt habe, in der NHL, die habe ich nicht verstanden. Die haben mir gesagt, was seid ihr für Schweizer, die den anderen nicht mal traut. Also wenn dort einer in Toronto gelebt hat, hat er auch Toronto gepfiffen. Aber ist klar, Toronto ist natürlich 20 Mal grösser als Bern. Und dann haben wir einfach dort, wo man gewohnt hat, hat man nicht gepfiffen. Das ist heute auch anders. Dani Kurmann ist ja fast zu gewohnt, hat zu gepfiffen. Aber zu dieser Zeit ist das noch gesehen. Und dann war das eine heisse Serie gewesen. Und jetzt geheiss, jetzt gibt es nur noch eins, muss der Vögt nicht aufs Eis. Und zu dieser Zeit hat der Peter Bertschi, mein Neffe, keine Wohnung gehabt, hat sie Wohnung können, hat zwei Monate keine Wohnung gehabt und hat gefragt, ob er zu uns auf dem Weltberg ein Stöckchen wohnen kann. Dann haben gesagt, ja, ist kein Problem. Wenn ich das Aufgebot bekomme, sage ich zu meiner Frau, hey, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich das Bern pfeifen. Ich kann dem nichts sagen, weil im Dreimal-System kann sich ein Trainer, wenn er weiss, wer kommt, kann pfeifen, extrem einstellen auf den Schiedsrichter. Das ist heute im Viermal-System nicht so. Und ich habe gesagt, ich wollte einfach wirklich neutral. Ich will nicht, dass Bern einen Vorteil hat, dass sie wissen, wer kommt und pfeifen. Dann haben wir noch nicht im Internet schauen, wer pfeift. Dann ist das bis, wo man in der Tasche eingelaufen ist, ist das geheim gewesen. Und dann habe ich dem Peter nichts gesagt. Und er ist nervös, wie ein Mohren, ewig gespannt gewesen. Ich weiss noch gut, ich bin in den Wald raus mit dem Regelbuch mich vorbereitet. Er ist noch ein bisschen säckeln vorbereitet und ist echt abgefahren. Und ich bin etwa 5 Minuten später abgefahren. Nachher ist einlaufen so für mich, dann kommen sie vom Einlaufen zurück und wir haben einen trockenen Einlauf gemacht und dann sieht er mich. Es ist dann wirklich, ich sehe heute noch die Augen, der Kiefer runtergeht. Er hat also wirklich nicht gewusst, er hat keinen Vorteil gehabt. Ja, das ist eine sehr lustige Episode gewesen, die ich nicht so schnell vergesse.
Du bist ziemlich nahtlos nach der Schiedsrichterkarriere bei einem Club als Manager eingestiegen, beim SC Bern.
Ja, ich habe 1990 in Bern den letzten Match gepfiffen und habe dann aufgehört. Und das ist irgendwie auch Fred Pommes zu Ohren gekommen. Und eines Tages habe ich ein Telefon bekommen, Fred Pommes. Er war Präsident vom SCB. Er musste einen neuen Manager haben. Dann hat es noch Manager geheissen. Ich bin interessiert. Und dann sind wir ein paar Meetings gegangen. Und schlussendlich habe ich dann den Job angenommen und bin so Manager vom SCB geworden. Ja.
Zwei Saison lang.
Muss ich immer wieder selber sagen. Ich habe selber gegründet, ich bin von Haus aus Elektroingenieur und hatte die Chance, eine eigene Firma zu gründen. Weil das Leben als SCB-Manager ist hart gewesen. Das ist nicht wie heute, was ein CEO, CFO, CEO, Sportchef. Ich habe das alles allein machen. Ich hoffe, der Marc Lüthi hört mir nicht zu. Aber das war dann noch fast ein 24-Stunden-Job gewesen. Und Das ist abartig hart gewesen. Und ich bin aber noch ein bisschen länger geblieben und bin dann nach 2,5 Jahren wieder weg und habe selbstständig mit dem gemacht, mit einer Hightech-Firma in der Elektronik.
Du bist momentan nicht nur im Eishockey tätig, du hast auch noch einen Job als Weihändler. habe mal gelesen, du hast dich bemüht um das Liebling vom schwedischen Spieler Matthias Weinhandel. Hast du das eigentlich bekommen?
Nein, das ist richtig. Ja, ich habe einen Weinhandel, das ist Passion. Und ich habe dann vom Weinhandel das Liebling ums Verrecken wollen. Und es ist einfach nicht gegangen. Dann haben wir es nicht gegeben.
Du bist bis zu ihm. Aber
ich bin bis zu ihm. Er hat das Liebling selber behalten. Und ja, das fehlt mir heute, das Liebling.
Hast du aufgegeben?
Ich habe es aufgegeben, ja. Aber es hat natürlich gepasst, oder?
Frage zu Wein, wenn ich jetzt dir stelle, ich bin absolut eben aus. Ich könnte höchstens fragen, warum ich nicht einen Tetrapack Wein soll kaufen im Laden statt rein. Das ist ein bisschen billiger, also das lassen wir gescheiter sein. Ich habe aber jemanden, der dir eine Frage stellt zu Wein.
Ciao Christian, ciao Willi. Sonst bin ich zu Gast bei dir als Kunde auf dem Weinschiff. Jetzt bist du mal bei uns zu Gast im Eisbrecher-Podcast. Was ich dich schon lange mal wollte fragen, wie bist du eigentlich Weinhändler geworden?
Das ist der Simon Graf, mein Kollege beim Tagesanzeiger. Er tut, wir wechseln uns ja oft ab mit dem Eisbrecher. Und ich habe gedacht, er kann da besser.
Aber das wäre eine lange Geschichte.
Kannst du sie straffen?
Das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich bin mit meiner Hightech-Firma haben wir die Eintrittskontrolle gemacht vom grössten Jugendfilmfestival in von der Welt. Das ist in Italien immer, in Cifoni. Das ist im Süden, bei Salerno. Und wie gesagt, eine Hightech-Firma zu haben, das ist manchmal auch nicht immer einfach. Vor allem, wenn man Service-Leute ausschicken muss, 24 Stunden Service machen. Und dann habe ich immer gerne, das war ein bisschen Passion gewesen. Und dann sind wir in Kontakt gekommen mit einem Weinproduzenten im Süden. Und dann haben wir mit dem geschwätzt. Und ja, dann haben wir gesagt, das wäre doch noch etwas. Und es war einfach am Kopf festgefahren gewesen. Und auf dem Rückflug mache ich die Zeitung auf und sehe ein Inserat zu verkaufen, Weinhandelsfirma unter Schiffer. Ich habe geschrieben, die Weinhandelsfirma war gerade gegründet von einem Schweizer, der aber eben ausgewandert ist und hat bei null eigentlich noch angefangen. Und die war im gleichen Dorf, wie ich die Firma vorher hatte. Und so konnte ich noch meine Hightech-Firma verkaufen an Kudelski, der heute auch Besitzer von der Skidat ist, der viel Zutrittskontrolle von der Stadien macht. Und so habe ich die Weinfirma zusammen mit einer Frau hochgefahren. Und heute ist das eine Passion und es ist wirklich ein wunderschönes, spannendes Business. Und was uns ganz wichtig ist, wir kennen alle unsere Produzenten von Frankreich, Spanien und Italien persönlich, bereisen die ja immer. Heute war es ein bisschen schwierig mit dem Corona. Und das ist eine Passion, die ich, solange ich gesund bin, oder solange wir gesund sind, für meine Frau und ich, können machen. Und so sind wir zum Wein gekommen.
Noch eine zweite Frage.
Ja, Willi, meine zweite Frage. Du bist ja bekannt als Spezialist für Weisswein. Ich kaufe bei dir jeweils den Côté Tarique und den Zogo. Was macht für dich eigentlich einen feinen Wein aus? Und was hast du lieber, weissen oder roten?
Ja, was einen feinen Wein ausmacht, das ist wie, das ist immer im Leben so, das ist Geschmackssache. Der eine hat lieber einen weissen, der eine hat lieber einen roten. Ich habe eigentlich angefangen ursprünglich mit Südfrankreich, Languedoc-Roussillon. Und ich bin ein Riesenfan von den Gorbier-Weinen mit der Carignan Grenache Syrah-Trauben. Leider ist im Moment, also oder schon seit Jahren, der Konsument in der Schweiz irgendwie einfach fokussiert auf Spanien und Italien und kennt eigentlich Südfrankreich gar nicht so. Ich habe auch umgeschwenkt. Ich habe gerne Italiener, ich habe gerne Spanier. Aber die grosse Liebe ist ein schöner roter aus dem Gorbier oder aus dem Minervois oder aus dem Laclap. Die machen natürlich wunderschöne Weine. Und das ist eigentlich die Leidenschaft auch von kleinen Winzern, die wir alle persönlich kennen.
Besten Dank für deine Antworten, Willi. Und ja, jetzt könnt ihr euch ja wieder einem Eishockey zuwenden. Viel Spass noch.
Was machen wir? Nach deiner kurzen Karriere beim SCB bist du ziemlich bald in der Liga angekommen, Verband.
Ja, als ich dann beim SCB weg bin, habe ich, wie es dann beim SCB der Pommes war, habe ich gerade das Telefon bekommen von Ivo Eusebio, der dann Nationalliga-Präsident war. Er wollte mich gerne ins Komitee haben. Ich bin dann ins Komitee gewählt worden und bin seitdem eigentlich immer im Hockey. Und wie gesagt, ich habe noch den ganzen Spielbetrieb übernommen. Das war dann alles noch Ehrenamt gewesen. Und wir hatten vielleicht 4-5 Sitzungen im Jahr. Aber das war ein Ehrenamt gewesen. Und so bin ich nachher wieder in die Verbandstätigkeit reingerutscht, wo ich eigentlich bis heute tätig bin. Natürlich ein bisschen in anderer Form auch, viel ausgeweitet und viel umfangreicher.
Die alten Ligaversammlungen, die haben sie so ein bisschen in sich gehabt.
Ja, das ist natürlich auch ganz, ganz spannend. Also man muss sich das vorstellen, früher sind alle Ligaversammlungen noch im PTT, das ist noch im PTT-Gebäude hier, der Schönburg, in Bern.
Das wissen wahrscheinlich nicht einmal alle Zuhörer, was PTT ist.
Genau, wahrscheinlich.
Das ist die alte Bezeichnung, für was ist es genau gestanden?
Poststelle von Telegraph.
Ja, genau.
Und dann sind von der Club eigentlich noch Präsidenten an den Ligaversammlungen gewesen. Und wie gesagt, vom SCB bin ich gewesen, weil wir dann schon eben den Manager gehabt. Der SCB war eigentlich der erste Club gewesen, der so eine Geschäftsführung eingeführt hat. Auf Basis Vollamt. Und da hat es teilweise Ligaversammlungen gegeben. Das ist natürlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da hat man etwas entschieden. Zum Beispiel 12:0. Dann hat es um 10 Uhr Pause gegeben. Dann haben wir im Café aus diskutiert. Und plötzlich haben sie gemerkt, dass wir irgendwie ein Seich abgestimmt haben, auf Deutsch gesagt. Und ist rein, hat die Hand aufgestreckt, Rückkommensantrag. Und dann ist die Abstimmung wiederholt worden, ist gerade 12:0 in die andere Richtung gegangen. Das ist nicht nur einmal, das ist mehrmals vorgekommen. Das wäre heute unvorstellbar. Ich habe jetzt über 100 Ligaversammlungen, und wenn ich denke, heute, die Ligaversammlung heute sind wie ein Kindergeburtstag. Früher, da sind Diskussionen gesehen und Anfeindungen. Und heute ist das sehr gut vorbereitet an, B, gut strukturiert. Und wie gesagt, auch Clubvertreter sind vorbereitet. Und da geht eigentlich alles fast wie am Schnürli immer. Also es gibt nie grosse Diskussionen, wie es das früher gegeben hat. Aber das ist immer noch, ein Wortgefecht gewesen. Das vergisst man natürlich auch nicht so schnell.
Du hast mal 1998 einer Arbeitsgruppe angehört, wo man diskutiert hat, die Schweizer Meisterschaft und die deutsche DL zusammenzuführen.
Ja, das ist nicht ganz richtig mit dem Zusammenführen. Man hat einfach mal eine gemeinsame Meisterschaft machen, weil viele Clubvertreter gesagt haben, ja, immer gegen die gleichen spielen. Dann haben wir das sogenannte Gipfeltreffen gehabt, auf dem Schildturm oben mit der DL zusammen. Und dann hat man wählen eigentlich, dass man fast wie eine NHL macht mit dem Unbalanced Schedule, dass man innerhalb der Schweizer vielleicht sagen wir mal, viermal gegeneinander spielt und die Deutschen viermal und einfach über das Kreuz je ein ist das Hin- und das Rückspiel gegen die andere Nation. Problematik ist, dass die Deutschen damals 14 oder 16 Mannschaften gewesen sind, das wüsste ich jetzt nicht mehr genau, und wir sind 10 oder 12 Mannschaften gewesen, wüsste ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Also dann hat das schon dort eine grosse Anpassung gebraucht in jedem Land. Und das ist eigentlich der Hauptfaktor gewesen, dass das nicht stand gekommen ist. Und die Budgets waren natürlich viel kleiner gewesen, wegen die ganzen Reisekosten, die das mit sich gebracht hätte. Und ist dann einfach wieder ein bisschen versandet, oder? Es ist versandet, oder?
Kennst du Phil Pritchard?
Das sagt mir jetzt gerade nichts.
Der Herr hat man gestern Nacht wieder einmal im Fernsehen gesehen. Wenn man der NHL-Final, gestern ist ja Tampa, in der Nacht auf heute ist Tampa NHL-Champion geworden. Und Phil Pritchard ist der, der mich mit den weißen Händchen kommt, seit Ewigkeiten den Pokal auf die Eis bringt.
Das weiss ich, aber dass jetzt wieder geheiss hat, weiss ich nicht. Aber ich habe das natürlich nicht bei ihm abgeschaut. Sondern
das wäre meine Frage.
Das habe ich natürlich nicht bei ihm, weil ich einfach gesagt habe, das ist so eine Ehrfurcht vor dem Pokal. Da muss man, die Ehrfurcht muss man haben. Und dann habe ich gesagt, das gehört dazu, dass man weisse Hände anschaut. Ich habe es eigentlich mehr bei den Tambourmajoren, die bei den Musikgesellschaften oder Fahnenschwingern von dort abgeschaut und einfach die Wertschätzung gegenüber solchen Köbel. Also das wäre nicht von der NHL abgeschaut.
Damit haben wir jetzt auch gesagt, du, für viele bist du auch bekannt als der Pokalpapst oder wie auch immer das man will nennen. Also das heisst, du bist zuständig während dem Playoff-Final für den Pokal, aber auch die Medaille. Das ist richtig so, gell?
Das ist so, ja.
Ist nicht im Gegensatz zum Phil Pritchard, der den Pokal mehr oder weniger immer bei sich hat. Er ist ja auch noch Hockey Hall of Fame, glaube ich, angestellt. Also er ist quasi 12 Monate verantwortlich für den Pokal. Also das trifft bei dir jetzt aber nicht zu.
Nur während der Playoffs ist er auch immer bei mir der Pokal?
Mit dem Pokal ist schon allerlei passiert. Ich habe auch mehrere Schlagzeilen rausgesucht. Der lustigste, den ich gefunden habe, war 1999. Wieder Ambri Lugano, Final einmal. Ich glaube, das war der Match, wo Lugano der Meister geworden ist. Das war in Ambri. Und du musst den Pokal verteidigen gegen einen Fan, der den Pokal mitnehmen wollte.
Das ist ja so. Es war Ostermendung. Ich weiß nicht, wie es gestern war. Der Match war kurz vor dem Ende. Lugano hat geführt. Und man wusste, ja, es kann nur ein Wunder, könnte jetzt etwas ändern. Ich hatte den Köbel in den Händen unten, am Boden. Plötzlich kommt der Zuschauer über die Estrade rüber, geschäumt und reißt mir den Pokal aus der Hand. Es war also die Phase von Ambri, die natürlich das nicht verkraftet hat, dass Lugano genau in Ambri oben den Köbel holt und hat also gerade durchgestartet und ist über die Tribüne runtergegumpelt und hat mir den Köbel aus der Hand gerissen, aber die Sicherheitskräfte haben ihn nicht überwältigt und mir den Pokal wieder zurückgegeben. Aber das war ein ganz spezieller Moment.
Hätten wir einen Ersatz für Falderfelder, jetzt der Abwehr?
Nein, hatten wir nicht. Das war ja ein Duplikat. Das war noch der Blau, der sogenannte Schirmständer, wie die Fans gesagt haben. Aber das Original hat noch nicht Mengen gesehen von dem. Das Original ist dickes Kristallglas, das fast 2 cm dick war. Das hat man eigentlich nie gesehen, hat man nie mitgenommen. Das, was mir gezeigt hat, war eigentlich der Kunststoffköbel, der relativ günstig war. Ich glaube, der hat bei 7'000 Franken gekostet, im Gegensatz zum Original, die über 30'000 gekostet hat.
Was die Spieler oder die Betreuer teilweise mit dem Pokal gemacht haben, das hast du dann nämlich weniger lustig gefunden. Der Andi Näser bei Lugano hat 2006 den Pokal in die Clubfarbe umgesprayt. Bei der Wos hat der Dino Wieser den Pokal als Bierbüchsenkübel missbraucht und so weit die Bierbüchse reingedruckt, bis er in der Mitte gespalten war. Unvergessen der Paul Berry, der einfach den Pokal fallen lässt und live im Fernsehen ein Stück bricht. Du hast ein paar Mal kämpfen müssen mit dem Club wegen dem.
Also in dem von Lugano noch, das weiss ich, unser Liebfreund Kurt Locherselig hat dann, also der hat ganz schwere Krisen bekommen, als er den Köbel gesehen hat, in der Clubfarbe von Lugano gestrichen. Das ist, hat ihn auf Palma gebracht, das vergesse ich nie mehr. Der war schnell wieder umgestrichen gewesen. Und sogar in Davos gehört man noch andere Geschichten, dass sogar die Polizei mal, glaube ich, am HCD telefoniert, also sie sind am HCD gefahren und gesagt, sie, den Köbel haben sie aus dem Landwasser rausgefischt. Also, das will mir eben bis heute niemand bestätigen, aber Insider, die dabei waren, die das nicht verneinen. Also, ganz wüste Geschichte. Und natürlich auch von Paul Berry, das weiss ich noch, wie es gestern war. Ich hatte auf dem Videowürfel im Hallenstadion sehe ich den Videowürfel, wenn man noch sieht, wie das Fernsehen dreht, plötzlich geht der Köbel, muss ich auf dem Videowürfel anschauen, wie der Köbel kaputt geht. Und ja, das war noch ein rechter Schock.
Ein weiteres Mal, ich glaube, die Polizei muss eingeschaltet werden, wo der von Paul Berry, der Kehlani-Pokal, ist ein Stückchen im Hallenstadion geblieben, ein recht grosses. Und jemand, der das gefunden hat, hat es auf Ricardo am übernächsten Tag zum Verkauf angeboten. Ich weiß nicht, ist das vom Club aus wahrscheinlich gegangen, die Anzeige? Dass der das nicht hat dürfen verkaufen, logischerweise, und die Anzeige ist auf Ricardo wieder weggenommen worden.
Das ist ja so, aber wie gesagt, dem ist man nur nicht mehr angegangen und wer der Urheber war, dort ist, das weiss ich nicht.
Irgendein Fan?
Wahrscheinlich.
Wir haben es ja erwähnt, du bist auch für die Medaille zuständig. Und es gibt ja das umgeschriebene Gesetz bei Sportler generell, nicht nur im Eishockey. Du hast keinen Pokal anlangen, wenn du nicht gewonnen hast. Du langst keine Medaillen an, wenn du noch nicht gewonnen hast. Bei Teilen geht es sogar so weit, du schaust es nicht einmal an. Und der Bob Hartley, damals Trainer von der ZSC Lions 2012, wo seine Mannschaft 3-1 hinten drin liegt gegen Bern, nachher haben sie es ja noch gekehrt und 4-3 gewonnen, aber dort, wo es 3-1 hinten drin sind, hat er gesagt, du hättest Medaillen liegen lassen vor dem Spiel, wo sie rauskommen. Und das hat er dann als Motivation gebraucht für das Team. So, denen zeigen wir es jetzt, die wollen da jetzt schon feiern, bevor sie Meister sind.
Ja, das ist eine gute Geschichte, weil also ich schaue natürlich minutiös, dass der Köbel niemand sieht. Auch in dem Playoff-Final sieht er das Spiel erst, wenn er vermisst ist, aber nur dann sieht er die Mannschaft. Aber das ist wie ein Aberglaube, ein Spiel, das der Köbel nicht sieht, und auch nicht mehr alle. Und Bob Hartley, ja, es hat einen guten wie Bob Hartley. Bob Hartley hat natürlich das clever gemacht, aber ich habe hier wirklich bestätigt, und wenn ich das vom Bundesgericht muss bestätigen, er hat die Medaille nicht gesehen, die sind bei mir im Auto gewesen. Die Medaille mache ich nie auf, bis praktisch sicher ist, dass jetzt einer Meister werden kann. Sie die Medaille immer verschlossen, schön aufbewahrt. Also die hat er sicher nicht gesehen, das war ja logisch von ihm dann. Hat er mittlerweile auch wieder gestanden in einem späteren Interview, wo er aber bereits wieder in Nordamerika war, dass das nicht so war.
Wenn wir von Pokal reden, dann gibt es nicht nur für die Schweizer Meister, sondern auch einen anderen Wettbewerb. Und dazu zeige ich dir jetzt schnell ein Bild. Du hast vorhin den Marc Lüthi erwähnt. Wir kommen jetzt nochmal auf ihn zurück.
Ja.
Das ist das sogenannte Real Madrid Tweetbild von Marc Lüthi, CEO vom SC Bern. Es zeigt eine Fotomontage, nicht einmal unbedingt eine gute, aber eine lustige, die dich zeigt bei Köpfauslosung, wie du Real Madrid zuhörst.
Ich denke, dann müssen wir noch kommen. Das ist natürlich eine ganz, ganz dunkle Geschichte. Ganz dunkle Geschichte, die ich am liebsten vergessen machen möchte. Wobei, heute muss ich auch lachen darüber. Aber
also wir stellen schon mal fest, du hast nie Real Madrid aus dem Kübel gezogen.
Das ist ja so. Ich habe nie Real Madrid aus dem Kübel gezogen. Aber ja, eine Mannschaft rausgezogen, die schon ausgeschieden ist aus dem Cup. Ja, das darf nicht passieren. Und das ist in der Hitze des Gefechts hat man einfach Fribourg-Gottero abgespitzt. Ich bin so sicher gewesen, die haben gewonnen. Aber eigentlich muss ich ja sagen, ist ja der Notar der Dumm gewesen, oder? Der Notar ist eben dran geguckt, hat seine Höckchen gemacht. Aber wo ich, und das Beste, jetzt hat auch noch der Stefan Rohr vom Blick, das darf man auch sagen, er hat sogar schon einen Tweet gemacht, alles super. Das Zähringer Derby, Bern-Fribourg. Hat es das auch nicht gemerkt, aber ich habe es gerade gemerkt, eigentlich dann, wo die letzte Kugel aufgemacht habe und wo statt, es hätte, glaube ich, ZSC-Leihe rausgekommen und dann ist aber Fisch rausgekommen. Irgendetwas in der letzten Kugel habe ich es dann gemerkt. Und dann ist der berühmte Fluch gekommen. Und dann haben wir sie gerade abgeschaltet. Ja, das ist jetzt Shit Happens. Wenn ich dann gewusst hätte, was für Prominente schon solches Zeugs passiert ist, hätte ich das easy genommen. Aber das hat mich schon ein bisschen... Es sind ja natürlich heimische Kommentare gekommen und ich höre natürlich das bis heute. Aber ich lebe mit dem heute Schwamm darüber, ich muss lachen. Es war eine gute Episode, hat den Göpp weitergebracht, behaupte ich mal zu sagen. Aber wie gesagt, wenn ich es hätte ungeschehen lassen, dann hätte ich es ungeschehen lassen.
Also wenn ich dort geschaut habe, auch im SMD, Schweizer Mediendatenbank, gab es so viele Artikel zum Cup wie in den folgenden Tagen, hat es glaube ich nie gegeben. Also du hast dem Cup eigentlich geholfen mit dem.
Das ist ja so, ja. Ich sage, man muss auch noch eins sagen. Bei der Auslosung, die haben wir gerade um 12 Uhr gemacht, hat es etwa 6'000 Jahre, das war dann noch bei Blick gewesen, oder bei Blick TV. Und wenn man gesagt hat, eine Stunde später, wo wir es wiederholt haben, ist es schon 21'000. Jetzt finden wir mal eine Agentur, die in einer Stunde von 6'000 auf 21'000 Follower gehen kann. Das gibt es nicht. Also du zahlst weiss das für das Vermögen.
Kommt ein bisschen Wehmut auf. Es ist ja die letzte Saison, wo du Cup bist. Du bist also zum letzten Mal Teams auslosen für die nächste Runde.
Sehr, ja. Die Leute wissen das auch. Ich bin im Cup gegangen. Ich habe auch gute Sachen gefunden. Aber leider hat alles mal ein Ende. Es ist jetzt so, es ist schnell gegangen. Ja. Schade, aber es ist jetzt so.
Und du wirst 3 oder 4 Mal schauen, dass die Zettel die richtigen sind?
Das ist jetzt also eine ganz gute Frage. Ich habe heute noch, ich reg mich selber auf. Bei jeder Verlosung bin ich nervös, und ich weiss, dass es hundertprozentig stimmt. Und jedes Mal, wenn die Glücksfäße nach Kugel aufmacht, geht bei mir der Adrenalinschub, weiss ich nicht, ist unermesslich. Und ich habe einfach das Gefühl, weil das zweite Mal würde das nicht passieren. Der zweite, einmal den Fehler machen ist gut, aber das zweite Mal den gleichen Fehler machen, das ist ein No-Go. Und bin unheimlich nervös und angespannt.
Willi, herzlichen Dank. Hast du mitgemacht?
Ist gerne geschehen.
Im Eisbrecher. Das war sie, die erste Folge der neuen Saison. Mein Name ist Christian Kapp. Ich habe mich gefreut, wenn ihr zugehört und bis zum nächsten Mal.